Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immo Insights vom Schäfer. Ja, seit der neuen Regierung unter der Führung von Friedrich Merz und der SPD ist einiges passiert und der Koalitionsvertrag steht. Und ja, aber was bedeutet das eigentlich jetzt für Immobilienbesitzer und vor allem auch für Vermieter? Welche Änderungen und neue Regelungen kommen oder sind schon da oder sind schon da? Und was kommt auch auf uns zu? Und wie wirkt sich das letztendlich konkret auf den Verkauf bzw. auf den Kauf von Immobilien aus und natürlich auch auf die Vermietung? Ganz wichtig. Und ja, in dieser Folge geht es genau um dieses Thema. Wir schauen ganz genau drauf, schauen uns die Neuerungen an, die noch kommen sollen, was jetzt aktuell noch zur Debatte steht und schauen mal, wie sich das Ganze auswirkt. Also, sehr, sehr spannende Folge. Auf jeden Fall bis zum Ende hören, liken und teilen. Euer Michael, los geht's. Genau, fangen wir an mit dem Einstieg. Was bedeutet der Koalitionsvertrag für Eigentümer und Vermieter? Ja, der Koalitionsvertrag der CDU, CSU und SPD bringt eben viele Neuerungen für Eigentümer und Vermieter. Ein Thema, das immer wieder aufkommt, also ein Dauerbrenner sozusagen, ist die Mietpreisbremse. Ja, tolles Wort. Diese wird nun für vier Jahre nochmal verlängert. Obwohl sich das Instrument als eher ineffektiv erwiesen hat, ne? Also hat er tatsächlich eher kontraproduktive Ergebnisse erzielt. Und ja, in den letzten Jahren hat es kaum dazu beigetragen, letztlich die Wohnsituation zu verbessern, irgendwas zu ändern. Also ganz im Gegenteil, es hat sogar eher dazu geführt, dass teilweise die Mieten verrückterweise gestiegen sind und die Knappheit von Wohnraum sich sogar noch verstärkt hat. Und genau, weil es halt einfach dazu geführt hat, dass man zum Beispiel intelligenterweise die Mietpreisbremse umgangen hat, indem man andere Wohnformen genutzt hat, zum Beispiel möbliertes Wohnen oder WG-Vermietung etc. und damit quasi das ganze System so ein bisschen ausgehebelt hat, was eben dazu geführt hat, dass die durchschnittlichen Quadratmeterpreise, also Mietpreise, sich deutlich erhöht haben. Genau, oder unter Mietverhältnis habe ich ja noch aufgeschrieben. Ne? Und ja, was bedeutet das jetzt letztendlich, was hat das weiter trotzdem für Auswirkungen für Eigentümer und Vermieter? Und da gehen wir jetzt mal nochmal genauer rein. Die Mietpreisbremse und Folgen für den Markt. Ja, wie gesagt, ist ein kontroverses Thema, auch im Koalitionsvertrag. Es war wohl nicht jeder dafür, aber wie es dann am Ende so ist, man versucht sich ja irgendwo auf irgendwas zu einigen. Und das war letztendlich dann so der Fall. Sie sollte eigentlich eben für die Entlastung sorgen, aber in der Realität führt sie letztendlich zu ganz anderen Problemen. Und seit Einführung 2015, da muss man überlegen, seit 10 Jahren gibt es diese Mietpreisbremse schon und hat bisher nicht den gewünschten Zweck erfüllt. Also mal ganz ehrlich, da muss man mal drüber nachdenken. 10 Jahre probiert man was aus und merkt dann so nach 10 Jahren, naja, hat eigentlich nicht seinen Zweck erfüllt, aber man verlängert es einfach mal noch 4 Jahre, was soll's, kein Problem. Also man sieht einfach, ja, das ist Augenwischereipolitik, ja. Es wird halt einfach was gemacht, das nach außen eine große Wirkung hat, zumindest vom Namen her, aber am Ende gar nichts bringt. Also völliger Nonsens. Und genau, das hier auch nochmal aufgeführt, Wohnungsbau stockt. Ne? Also gerade da, wo Mietpreisbremsen sind, stockt der Wohnungsbau, das Angebot an Mietwohnungen sinkt und die Nachfrage bleibt natürlich hoch. Das ändert auch nichts an der, also das ändert die Mietpreisbremse auch nicht, dass der Bedarf halt nach wie vor ungebremst ist. Und ich hatte es, glaube ich, schon in zahlreichen Videos erwähnt, aber wie kann man ein Angebot lösen, ganz von selbst, ohne dass man den Markt eingreift, wenn auf der einen Seite so viel Nachfrage ist und so viel Angebot? Naja, ganz einfach, indem man das Angebot erhöht. Ganz einfache Marktsituation. Erhöht man das Angebot, wird die Nachfrage bedient und die Nachfrage muss sich nicht quasi zu irgendwas drängen lassen, sondern hat ja genug Angebot, um zu vergleichen. Und dementsprechend würden auch die Mieten im Durchschnitt wahrscheinlich sogar sinken, weil einfach die Konkurrenz der Vermieter größer wird. Aber das wäre viel zu einfach. Anreize zu schaffen, dass Wohnraum geschaffen wird oder den Vermietern das einfach mal ein bisschen leichter zu machen. Also vor allem den Kleinvermietern. Ja, weil es wird immer geredet von Vermieter sind alle so böse. Ja, natürlich sind alle böse. Am Ende zahlen viele Kleinvermieter sogar bei ihren Mietwohnungen drauf und haben gar keinen Gewinn, sondern machen das mehr oder weniger für den Vermögensaufbau irgendwann mal vielleicht, aber nicht, um damit jetzt Profit zu machen. Ganz anders natürlich wie Wohnungskonzerne. Das ist aber auch der Hintergrund. Ich meine, die beschäftigen auch Mitarbeiter und das nicht wenige, um solch eine Maschinerie am Leben zu halten. Also auch da hat man ja auch letztendlich einen positiven Effekt in die Wirtschaft. Also von daher alles irgendwo legitim, meiner Meinung nach. Genau, ja, Vermieter sind durch die Regulierung natürlich verunsichert. Viele Investitionen werden aufgrund der geringen Rendite und der komplizierten Bürokratie einfach nicht gemacht. Ne? Also es wird einfach so wenig wie möglich investiert, weil man kann die Miete ja eben in diesen Gebieten nicht oder nur kaum erhöhen. Genau, weniger Neubauten, klar. Und mehr leere Immobilien. Also auch das ist ein Riesenproblem, dass immer mehr Vermieter ihre Wohnung einfach leer stehen lassen, weil sie keinen Bock mehr haben zu vermieten oder Angst haben, irgendwas falsch zu machen, am Ende dann nochmal einen Haufen Geld zurückzahlen müssen oder Sonstiges. Also völlig verrückt eigentlich. Und klar, letztendlich ist das, führt ja am Ende zu dieser nachhaltigen Belastung des Marktes, dass es im Prinzip immer weniger Immobilien gibt, die zur Verfügung stehen und nichts Neues gebaut wird. Was eben bezahlbar ist, denn wenn gebaut wird, dann halt hochwertig und teuer, weil es anders nicht geht. Ja, also jeder Investor, jeder Bauträger würde liebend gerne 200, 300 Wohnungen an einem Standort einfach mal bauen für quasi den günstigen Wohnraum, soziale Zwecke. Aber auch das muss sich ja rechnen. Ich meine, er muss Mitarbeiter zahlen, er muss Rohstoffe bezahlen, die ganzen Baumaterialien etc., Anträge, Architekten, tralala. Das kostet ja alles Geld, er kann das ja nicht machen und damit ein Minus machen, weil auch er hat ja Mitarbeiter, die bezahlt werden müssen und so weiter und so fort. Das ist ja keine Non-Profit-Organisation, die irgendwo unterstützt wird, sondern hier müssen Anreize geschaffen werden, damit Bauträger sagen, ey cool, es lohnt sich, sozialen Wohnraum zu bauen oder Investoren ne, sagen, okay, ich baue mir jetzt für den Bestand 20 Einheiten sozialer Wohnraum, das ist cool, das wird gefördert. Ich tue automatisch was Gutes für den Markt, ne? Und fertig. Aber auch das wäre ja zu einfach. Ja, Teil 2. Also ich denke, das Thema haben wir damit abgeschlossen. Mietpreisbremse wirkt nicht und sie wird auch in den nächsten 4 Jahren nicht wirken. Ich verstehe immer noch nicht, warum die Politik nicht endlich mal das macht, was wirklich was bringen würde, nämlich steuerliche Anreize und den sozialen Wohnungsbau fördern mit nochmal speziellen Abschreibungsmöglichkeiten, die wirklich attraktiv sind, die in der Praxis auch wirklich umsetzbar sind, so dass es sich tatsächlich lohnt, neu zu bauen für sozialen Wohnraum. Und letztendlich damit zusammenhängend müsste natürlich auch die Bauvorschriften nochmal gelockert werden, dass gewisse Dinge auch ein bisschen einfacher sind und günstiger in der Umsetzung, weil auch das hat sich immer mehr hochgeschaukelt, so dass neben den Baukosten, die sowieso schon hoch sind, eben durch diese ganzen Pflichten, die neu dazugekommen sind oder sich verschärft haben, das Bauen ja noch mal teurer wurde. Und das ist eben so ein Rattenschwanz sozusagen. Teil 2, Modernisierungspflichten und Auswirkungen. Also Pflichten, ne, das ist so ein bisschen das Problem. Eine weitere wichtige Änderung betrifft eben diese Modernisierungspflichten. Die Bundesregierung setzt auf die energetische Sanierung und letztendlich liegt hier das Problem. Die Kosten dafür müssen natürlich privat getragen werden. Klar, es kommt eine Pflicht und die Pflicht sorgt dafür, dass ihr den Geldbeutel öffnen müsst. Gleichzeitig wird aber dann auch hingegangen, jetzt gerade im Kontext zu Mehrfamilienhäusern, diese Kosten auf Mieter umzulegen, weil das Gebäude sich ja verbessert, dementsprechend die Miete ja auch logischerweise steigen müsste, wird hier wieder stark begrenzt. Auch das eine Änderung. Bedeutet, für viele Vermieter stellt sich die Frage, ob sich letztendlich jetzt eine Investition, eine energetische Maßnahme lohnt oder nicht. Und das sind dann so Sachen wie Heizung oder Dämmung, wird dann hier und da auch mal gerne aufgeschoben oder gar nicht gemacht. Letztendlich, ja, lohnt sich die Investition? Teilweise ja, man muss es halt tatsächlich rechnen. Sprich, hier würde ich auf jeden Fall empfehlen, mit einem Energieberater das Ganze durchzusprechen, weil es kann sich trotz Einschränkungen lohnen. Es kommt ja auch immer darauf an, wo man quasi ist, weil da gibt es ja auch wieder Unterschiede, gekoppelt an Mietpreisbremsen und so weiter. Aber diese Modernisierungsumlage, also dass man einen Teil der Kosten umlegen kann, ist ja nach wie vor noch gegeben, zwar nicht mehr so viel wie vorher. Aber es kann durchaus in Kombination mit Fördermitteln noch weiter trotzdem interessant sein. Vor allem immer mit dem Aspekt der Neuvermietung. Das heißt, wenn ein Mieter mal auszieht, kann man ja neu vermieten. Und dann könnte es wiederum tatsächlich interessant sein. Also von daher Modernisierung durchaus macht Sinn. Man muss es halt ganz genau prüfen, welche und welchem Umfang und wie kann man es am Ende auch auf die Mieter umlegen, was aus meiner Sicht, wie gesagt, nicht mehr als fair ist, denn durch diese Modernisierungsmaßnahmen verbessert sich die Wohnqualität, die Energiekosten sinken und dementsprechend bleibt ja die Warmmiete am Ende des Tages oft gleich. Und ich hatte auch damals in meiner Ausbildung zum Immobilienkaufmann, hatten wir ein Schulprojekt, da haben wir die Baugenossenschaft in Neunkirchen-Saar besucht. Ein toller und spannender Tag war das. Zwar ging es konkret um deren Sanierungsmaßnahmen, das ist jetzt schon fast 10 Jahre her, da haben die schon diese energetischen Modernisierungen flächendeckend durchgeführt in ihren Gebäuden, nicht in allen, aber in sehr vielen. Und haben das im Prinzip, das war natürlich ein Prozess, das mit den Mietern klar zu bekommen, dass die Mieter das verstehen, okay, am Ende ist die Warmmiete, teilweise war die Warmmiete sogar geringer als vorher, obwohl die Kaltmiete deutlich gestiegen ist. Ne? Und das war das Interessante, weil die Energiekosten halt gut zurückgingen und dementsprechend die Gesamtbelastung am Ende gleichbleiben war oder teilweise sogar günstiger. Also von daher ist es nur eine Rechenaufgabe und dann letztendlich den Mietern das auch vernünftig zu erklären. Ja, Teil 3, die steuerliche Erleichterung und Förderung. Jetzt könnte es spannend werden. Wir schauen mal. Ich habe es hier schon stehen. Es gibt gute Nachrichten. Also zum Beispiel das Thema steuerliche Entlastung wieder aufgegriffen. Wer eine energetische Sanierung vornimmt, soll künftig von steuerlichen Vorteilen profitieren können. Das bedeutet, dass du als Eigentümer Sanierungskosten steuerlich absetzen kannst. Soweit schon mal sehr gut. Hört sich auf jeden Fall gut an. Besonders Erben von Immobilien profitieren hiervon, wenn die geerbten Immobilien sanierungsbedürftig sind. Okay, spannend. Und zwar, zudem wird das Energieeffizienzhaus 55 Standard wieder gefördert. Und das könnte für alle Neubauprojekte in diesem Bereich sehr nützlich sein. Absolut. Also dieser Effizienzhaus 55 Standard, das war lange Zeit so ein bisschen der Antreiber. Also zuerst war es ja 70er Standard, dann kam 55er und das hat im Neubau schon einiges bewirkt, hat den Markt doch schon zu dem geringen Zinssätzen dann zusätzlich angeheizt. Genau, also wie gesagt, da gibt es einige Anreize, energiegeförderte Häuser, sag ich mal, zu begünstigen. Vor allem gibt es ja noch diese NQS, glaube ich, komme jetzt nicht ganz drauf. Aber das ist im Prinzip auch hoch energieeffizient, quasi ein Passivhaus mit zusätzlich Zertifikaten. Ist gar nicht so kompliziert, hört sich kompliziert an, aber das sind super interessante Projekte. Da gibt es auch einige Bauträger, die das inzwischen fokussiert machen. Der Vorteil ist nämlich hier, wenn du dann eine Kapitalanlage darin kaufst, hast du besondere Abschreibungsmöglichkeiten, weil das halt hocheffiziente, energieeffiziente Gebäude sind mit Nachhaltigkeitszertifikat und so weiter. Also sehr, sehr spannend. Hat steuerlich enorme Abschreibungsmöglichkeiten. Im Detail sollte man es auf jeden Fall dann nochmal auf sein Projekt prüfen und mit dem Steuerberater gegebenenfalls besprechen, welche steuerlichen Abschreibungen jetzt konkret für deinen Fall, den du vorhast, gelten. Weil das ist ein sehr komplexes Thema. Da jetzt tiefer reinzugehen, würde gar nicht funktionieren, weil am Ende es sehr individuell ist. Auf jeden Fall ist geplant oder teilweise auch schon umgesetzt, dass es besondere Abschreibungen gibt. Und da könnte das eine oder andere tatsächlich für dich als Bauträger oder als Investor interessant sein. Was können Verkäuferinvestoren konkret tun? Jetzt haben wir ja einiges gehört, negative Sachen als auch positive Sachen. Letztendlich geht es darum, jetzt zu handeln, bevor sich der Markt weiter verändert. Weil alles, was jetzt auch positiv ist, wird sich natürlich ganz schnell in den Markt etablieren und am Ende dazu führen, dass der positive Effekt immer mehr verpufft. Und die Immobilien zum Beispiel deutlich teurer werden oder das Bauen dann wieder teurer wird und so weiter und so fort. Also wenn du eine Immobilie besitzt, die nicht energetisch auf dem neuesten Stand ist, dann solltest du jetzt auf jeden Fall schon überlegen, am besten wie gesagt mit einem guten Energieberater sich zusammensetzen und genau überlegen, was macht Sinn, welche Investitionen passen, wie wird das A gefördert, welche Zuschüsse gibt es und welche steuerlichen Vorteile habe ich dadurch. Also das am besten alles prüfen und eben vielleicht gar nicht mehr so lange warten, weil natürlich die Preise für Sanierung etc. steigen und man weiß ja auch nie, wie lange irgendwelche Fördermittel etc. noch zur Verfügung stehen. Genau, und ganz klar, wenn es jetzt zum Beispiel um den Verkauf geht, dann ist natürlich weiterhin auch die berufsnette Bewertung essentiell. Da können wir natürlich sehr, sehr gerne helfen. Ja, hier habt ihr es ja nochmal stehen für Investoren, ne? Steuerliche Förderung und Förderprogramme sollten ausgenutzt werden. Dann klar, ist immer noch der Neubau durchaus ein Thema. Also hier sollte man auch vielleicht nochmal prüfen, je nach Region lohnt sich so ein Effizienzhaus zu bauen oder sogar noch besser, also so ein zertifiziertes Gebäude. Also da kann man definitiv nochmal überlegen. Klar, Bürokratieaufwand wird leider nicht weniger, es wird immer mehr. Von daher Macht jetzt noch, solange die Vorschriften vielleicht noch einigermaßen erträglich sind, bevor es halt noch schlimmer wird. Also am besten jetzt handeln, weil es wird voraussichtlich nicht besser. Und allgemein ist auch mein Credo, man sollte nicht auf irgendwelche besseren Zeiten warten, sondern sollte jetzt handeln mit den Bedingungen, die der Markt einem jetzt gibt und entsprechend natürlich das koordinieren und einpreisen, so wie es dann für dich auch passt. Aber jetzt zu sagen, ich warte jetzt mal, nächstes Jahr wird es besser oder mit der nächsten Regierung wird es vielleicht besser, das wissen wir nicht, weil auch geopolitisch da einiges mit reinspielt. Das sind ganz viele Faktoren, die da letztendlich dieses Marktgeschehen mitbestimmen. Ja, zusammenfassend, der Koalitionsvertrag bringt viele neue Regelungen für Vermieter und Eigentümer, auch Chancen, wie immer. Also meines Erachtens bringt es nichts, immer nur zu jammern. Natürlich sind viele Sachen einfach total schwachsinnig und idiotisch, auf gut Deutsch gesagt. Also vor allem die Mietpreisbremse. Aber jammern bringt nichts, geht darum, kreative Lösungen zu suchen, wie man letztendlich für sich dann das Gute findet, das Essentielle findet, mit dem man dann letztendlich gut verdienen kann und eben auch einen Beitrag zur Gesellschaft gibt, indem man eben Wohnraum herstellt, baut, verschönert, vergrößert, wie auch immer, ist ja eine tolle Sache letztendlich. Ja, wie gesagt, ansonsten kann ich nur sagen, hier den Kanal auf jeden Fall abonnieren oder den Podcast, um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Das ist ganz wichtig. Und damit letztendlich ja ihr immer bestens informiert seid. Ne? Das ist ganz, ganz essentiell. Immer up to date bleiben. Schaut euch euren Immobilienbestand an. Gibt es Entwicklungspotenzial? Was sollte ich als nächstes tun? Welche Immobilie will ich vielleicht sogar auch abstoßen? Es kann ja auch sein, dass man sagt, okay, die Immobilie ist eigentlich an dem Standort nicht mehr interessant, aber sie wäre noch interessant genug, jetzt zu veräußern. Dann macht's. Also nicht warten, sondern einfach machen. Das Portfolio sozusagen umschichten, kreative Lösungen finden und dann klappt es auch in Zukunft mit den Immobilieninvestitionen. Ja, und ansonsten bleibt flexibel, investiere in energetische Verbesserungen. Wie gesagt, es muss ja keine Dämmung sein, es sind manchmal ganz kleine Maßnahmen, die einen tollen Effekt bringen und handle frühzeitig, langfristig, letztendlich profitiere von dem, was du rausziehen kannst. Dafür gibt es genug. Und zwar habe ich nochmal schnell, weil ich finde es doch wichtig, zumindest mal kurz nochmal darüber was zu sagen bezüglich den Steuersachen. Und ich habe dir jetzt mal was rausgesucht, welche steuerlichen Sachen es gibt. Also geplant ist, und zumindest ist es im Koalitionsvertrag mal erwähnt, energetische Sanierung, Kosten für energetische Sanierung. Ererbter Immobilien soll künftig von der Steuer absetzbar sein. Schon mal sehr spannend. Stromsteuer soll es eine Entlastung geben. Okay, aber ich glaube, das war es jetzt erstmal mit den Immobilien. Also das Einzige, was ich jetzt aktuell bei Immobilien finde, ist, dass eben geplant ist, dass geerbte Immobilien bei der energetischen Sanierung diese Kosten absetzbar sind. Ja, das sieht jetzt erstmal auf den ersten Blick so aus, als wäre das alles. Also das war's. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal fürs Zuhören, Zugucken, wie auch immer, egal wo ihr gerade seid. Und wie schon erwähnt, ich würde euch unbedingt empfehlen, diesen Podcast zu folgen, teilen, weiterleiten oder hier bei YouTube, wenn ihr es bei YouTube schaut, dann gerne die Glocke abonnieren. Und in diesem Sinne freue ich mich über jeden Kommentar, über jeden Like, über jedes Teilen. Euer Michael von Immo Insights vom Schäfer. Bis zum nächsten Mal.